Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Nochmal sonnige Grüße. Ich schaue raus. Die Sonne ist leider schon untergegangen. Es wird langsam auch dunkel. Und das heißt auch, dass es nicht wie die letzten Male 8 Uhr ist, sondern es ist eher schon spät Nachmittag. Deshalb hoffe ich doch, dass mein gnädiger Freund besser drauf ist als die letzten Male, als es zu Unzeiten losging.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Und hast du vollkommen recht. Es ist eine menschenwürdigere Uhrzeit. Nachmittags, nicht mehr 8 Uhr morgens. Das kommt mir natürlich zugute, wie ich finde.
Also man muss dazu sagen, dass wir uns schon eine Viertelstunde vorhin unterhalten haben. Und da ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, dass die Begrüßung eine andere war als beim letzten Mal. Man hat im Unterton der Stimme gehört, dass dir die Uhrzeit besser gefällt.
Ja, auf jeden Fall. Es war auch so geplant und es ist schön, dass das auch so rübergekommen ist, direkt,
Ja, das ist schön. Wollen wir gleich starten, oder? Ist dir
ja.
irgendwas
Ja,
letzte Woche passiert,
machen wir doch
was du.
mal. Nö, nö.
Nee, nee, nee.
Starten
Okay.
wir doch mal.
Dann fangen wir doch mal an mit Deutschland, Tschechien. Freundschaftsspiel am 11.11. Ich habe ganz schön viele Elfen gerade zu diesem Spiel.
Oha.
Vorab, in der 11. Minute hat der Kommentator, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, eine lustige Geschichte erzählt über den Rechtsverteidiger der deutschen Nationalmannschaft. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, dass du genau die gleiche Geschichte über Riedle Baku morgens früh im Podcast erzählt hast.
Nein.
Doch, exakt die gleiche. Warum denn Riedle Baku heißt und wie er eigentlich heißt. Und er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er ist auf seinen Bruder zu sprechen gekommen.
Nein.
Da war ich auch sehr überrascht. Da musste ich natürlich auch gleich sofort an den Morgen denken, als du mir die Geschichte schon erzählt hast.
Ja.
Aber es war exakt die gleiche Geschichte, als hätte er dir zugehört.
Der muss ja unseren Podcast gehört haben, denke ich. Das kann ja eigentlich gar nicht anders sein.
Also entweder er hat den Podcast gehört oder du hast kommentiert und ich habe die Stimme nicht erkannt. Aber das war, fand ich schon ziemlich cool, dass er die gleiche Geschichte rausgeholt hat. Ja, machen wir doch mal gleich weiter. Baku oder Max, je nachdem, welche Reihenfolge man das sieht, sind tatsächlich Debütant 111 und 112 unter Jogi Löw. Das ist auch krank. Das ist einfach
Ja.
so viele Spieler unter ihm
Na gut, er ist
debütiert.
ja auch schon eine Weile dabei, ne?
Ja, ist richtig. Seit ja, über 10 Jahren
Stimmt.
auf jeden Fall.
Irgendwann kam er direkt nach der WM 2006. Weiß gar nicht.
Ich weiß auch nicht, wann
Natürlich
Klinsmann.
2006 und dann 2008. Da saß er doch schon 2008. Bei der EM saß er doch schon eigentlich da, oder?
Ja, kann sein.
Weiß es nicht. Gefährliches Halbwissen.
Wobei man auch sagen muss, dass er vorher wahrscheinlich auch schon relativ viele Geschicke im Hintergrund geleitet hat. Wie
Ja.
man so hört aus Kreisen. Aber kommen wir doch jetzt endlich mal zum Spiel. Nach sehr viel drumherum. Deutschland hat im Freundschaftsspiel gegen Tschechien 1-0 gewonnen. Es standen tatsächlich 21 neue Spieler auf dem Platz von den 22 im Vergleich zum letzten Länderspiel beider Mannschaften. Die Tschechen haben einmal komplett durchgewechselt. Und die Deutschen haben 10-mal gewechselt. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wer der eine war. Vielleicht Koch, der nicht rausrotiert wurde. Na, ich weiß es aber auch gerade nicht.
Kann ich auch nicht sagen.
Ist ja auch egal. Die Zahl 21 ist ja schon eine ziemlich krasse Zahl und zeigt auch deutlich, für was dieses Spiel so gedacht war, nämlich um zu testen und auch die Belastungssteuerung, die so gerne von jedem Trainer angesprochen wird, mal umzusetzen. Ja, dementsprechend hat man dann auch das fußballerisch gemerkt, dass die Eingespieltheit halt ein bisschen gefehlt hat. Nach 13 Minuten ist die deutsche Mannschaft schon 1-0 in Führung gegangen. Vorlage übrigens Philipp Max. Im Debütspiel gleich eine Vorlage gemacht, auch stark. Groß und Ganzen muss man auch sagen, dass, also ich persönlich habe Philipp Max als ziemlich gut gesehen, zumindest in dem Spiel. Besonders diese direkten Flanken, die er geschlagen hat, also oder die Querpässe, die er gespielt hat, die waren ja meistens mit dem ersten Kontakt gleich.
Ja.
Hat mir ziemlich gut gefallen. Also zumindest Stand 11.11. Ja, und Sven Neuhaus fand ich auch überragend gespielt.
Florian Neuhaus, meinst du?
Florian Neuhaus, natürlich, wie komme ich jetzt auf Sven? Florian Neuhaus, ja. Hat dann auch diesen Latten- bzw. Dreiecksknaller gehabt. Oder? Oder war das im Spiel danach?
Nee, das war Neuhaus im Spiel, ja, doch. Ja, ja. Lattenkreuz getroffen, ne?
Fand ich, aber trotzdem im Großen und Ganzen eher ein durchwachsenes Spiel.
Ja.
Man hätte höher gewinnen können, da waren auch schon ziemlich gute Chancen da für Amiri und Brandt. Hat man liegen gelassen und ich fand auch, Neuhaus hat nach dem Spiel gesagt, ab und an einfach zu kompliziert gespielt.
Ja. Ich denke auch, aber Neuhaus auf jeden Fall auch für mich der beste Mann in dem Spiel. Um kurz nochmal auf Philipp Max zu kommen, kleiner Funfact. Er ist ja jetzt mit 27 Jahren ein Spätzünder, ja, zum ersten Mal mit 27 Jahren in die DFB-Elf gerufen worden. Was denkst du denn? Sein Vater hat auch debütiert in der DFB-Elf. Was denkst du denn, wie alt er war, als er das erste Mal im DFB-Trikot aufgelaufen ist? Übrigens auch das einzige Mal.
Ja, hättest du mich gefragt, wie lange er gespielt hätte, das hätte ich gewusst.
Ah, okay.
Es waren tatsächlich 7 Minuten. wie alt war er? Boah, sagen wir 31.
Ja, na dran, sein Vater Martin war 33 Jahre alt, als er das DFB-Trikot angezogen hat. Für ein paar Minuten, wie wir gerade gehört haben. Und ja, also ein echter Spätzünder scheint in der Familie zu liegen.
Mit 33 noch Nationalmannschaftsdebüt, auch eher unerwartet wahrscheinlich gewesen.
Kann gut sein.
Ja, nicht schlecht. Lass mich mal kurz meine Notizen stolpern. So tatsächlich auch eher ein Stolpern. Ich hätte hier noch ein schönes Zitat von Jogi Löw, was er nach dem Spiel gesagt hat. Man hat gespürt, dass wir den Sieg wollen. Von daher sind wir zufrieden. Ja, ist okay. Man hat 1-0 gegen Tschechien gewonnen. Man hat endlich mal wieder zu 0 gespielt. Man hat kein spätes Gegentor gefangen. Aber ob man wirklich mit einem 1-0 zu Hause gegen Tschechien zufrieden sein kann, ja, ich weiß nicht. Unbedingt, wenn man sich die Chancen anguckt, die man noch hatte.
Ja. Machen wir lieber schnell weiter, oder?
Ja, machen wir schnell weiter, ja.
Diesmal kein Freundschaftsspiel, sondern es ging um Punkte in der Nations League. Zu Hause in Leipzig, glaube ich, haben sie gespielt.
Ja.
Stand ja vorher noch ein bisschen auf der Kippe, das Spiel, wegen ein paar Corona-Fällen auf Seiten der Ukraine. Schlussendlich hat es aber stattgefunden. Deutschland hat 3-1 gewonnen am Ende. Mit 1-0 hinten gelegen in der 11. Spielminute, dachte man schon, es geht so weiter wie irgendwie so die letzten Monate oder so, hinten eher so lala und vorne mit wenig Ideen und Tempo. Allerdings fand ich, dass in dem Spiel nach vorne, fand ich, waren die Deutschen schon ganz gut unterwegs, fand ich zumindest. Also es war teilweise, also verglichen mit den letzten Spielen, deutlich genauer im Passspiel im letzten Drittel, es war ein bisschen deutlich mehr Tempo drin, Chancen waren da. Allerdings nach hinten muss ich sagen, war auch das wieder keine Glanzleistung. Ich weiß gar nicht, wie oft die Ukraine den Pfosten oder die Latte getroffen haben. War es dreimal, zweimal? Ich weiß es gar nicht.
Also genau. Dreimal auf jeden Fall.
Und wenn ihr das schon überlegt, die treffen dreimal den Pfosten, schießen ein Tor, ja, dann kann das Ding auch irgendwie ein 3-3 oder sowas werden am Ende. Ist es zum Glück nicht geworden. Und ja, so konnte man zumindest am Samstag noch ziemlich zufrieden sein und mit einem positiven Ergebnis ins Spiel gegen Spanien ziehen. Aber hast du noch was zu dem Ukraine-Spiel zu sagen?
Ja, ich habe tatsächlich noch was auf meinem Zettel stehen. tatsächlich durch diesen Sieg gegen die Ukraine ist man in Lostopf 1 für die WM-Qualifikation gekommen. Und geht damit ja immerhin schon mal einem schweren Brocken aus dem Weg in der WM-Quali. Was wahrscheinlich im Endeffekt die beste Nachricht dieser Länderspielpause war. Und meinetwegen können wir auch gleich auf gestern Abend zu sprechen kommen. Das könnte, also meinetwegen kann das gerne länger dauern. Da habe ich ein bisschen was aufgeschrieben zu.
Oha.
Wie hieß es gestern Abend so schön? Die Demontage von Sevilla. Fand ich ja eigentlich ganz passend.
Trifft auf jeden Fall, ja.
Die Spanier haben 6-0 gegen Deutschland gewonnen. Wobei man, also vorher war man ja recht zuversichtlich und man hat überall gelesen, ja, ein Punkt reicht uns für den Gruppensieg und da geht es ins Final Four Turnier der Nations League. Ja, Pustekuchen. Das war nix. In der 77. Minute hatte Serge Gnabry den ersten und einzigen Torschuss der deutschen Mannschaft. Die Statistiker haben zwar zwei aufgeschrieben, oder beziehungsweise zwei gewertet, aber tatsächlich der erste war ein geblockter Schuss, den man jetzt, finde ich, schwer als Schuss werten kann, beziehungsweise als Torschuss werten kann. Deshalb ein Torschuss, Serge Gnabry. Wäre vielleicht auch so von den Feldspielern noch einer der besseren gewesen, meiner Meinung nach. Aber Einzelkritik ist, glaube ich, bei dem Spiel Fehlanzeige. Beziehungsweise sollte man einfach sein lassen, weil es komplett an allen vorbeigegangen ist. Defensiv zu viele Lücken. Erste Halbzeit mit Viererkette gespielt. Koch und Süle in Max links und Ginter rechts. Waren aber auch schon ja, unfassbare Lücken da drin, die die Spanier dann auch ausgespielt haben. Nach der Halbzeit irgendwie so ein bisschen umgestellt, Koch vorgezogen, habe ich das richtig gesehen?
Genau, ja, und dann mit Dreierkette verteidigt, ja.
Ja, es ging aber auch komplett nach hinten los.
Das war fast noch schlimmer, ja.
Die Löcher waren noch größer. ja, dann auch meiner Meinung nach vollkommen zu Recht 6 Dinger geschluckt. Statistisch gesehen, Spanien 23-2 Schüsse. Eine lustige Passstatistik habe ich. Die Spanier haben 812 Pässe gespielt, Deutschland 352. Und tatsächlich haben es die Spanier geschafft, 3 Fehlpässe weniger zu spielen als die deutsche Nationalmannschaft. ja, also das war schon ziemlich, ziemlich schlecht. Und ich finde auch, dass Bastian Schweinsteiger nach dem Spiel Boateng, Hummels und Müller ganz deutlich zurückgefordert hat. Weil irgendwie so leadermäßig war er auf dem Platz jetzt nichts. Du hast ja nur Spanisch gehört.
Also ich muss sagen, nach der 70. habe ich ausgemacht. Also ich, ich dachte mir, Leute, das kann ja nur noch schlimmer werden. Also wusste ich, also viel schlimmer konnte es ja da schon fast gar nicht mehr werden. Aber das konnte ich mir nicht mehr mit angucken. Man hatte ständig das Gefühl, dass die Spanier 3 oder 4 Leute mehr auf dem Platz sind. Ich weiß nicht, ob Schiri mal nachgezählt hat oder sowas. Vielleicht war es tatsächlich so, ja. Aber anders, also kann ich mir das fast gar nicht erklären, wie man so tatsächlich chancenlos auch einfach aussehen kann im Spiel. Immer den Tick zu spät, irgendwie nicht dran am Gegner, gefühlt jeden Zweikampf zu verlieren. Und dann aber auch so, also irgendwie wäre halt nach dem 2-3-0 wäre ich halt sauer gewesen und hätte halt wenigstens mal einen umgetreten oder sowas. Ja, da hätte ich gesagt, Leute, hört mal auf mit dieser Scheiße, weil teilweise haben die Spanier auch angefangen, wie sie so sind, mal ein bisschen mit Hacke und sowas, ein bisschen ne, Hackespitze 1, 3 zu packen. Da hätte ich mal gesagt, Leute, bis hierhin und dann aber mal keinen Schritt weiter. Aber selbst das war irgendwie nicht da. Ja, da die Deutschen 2 gelbe Karten gekriegt. Ja, also wenn ich, dann da hätte es mal 6, 7 gelbe Karten oder sowas geregnet, weil ich einfach sauer gewesen wäre, ja, auf was, also das hätte ich mir so nicht gefallen lassen, ja, in der Art und Weise. Und Ja, das 1-0 kommt halt durch eine Ecke, weil sie halt Raumdeckung spielen und dann ist er nicht mal Serge Gnabry, steht er am zweiten Pfosten, sieht natürlich unglücklich aus und er hat nicht in Manndeckung gegen Morata gespielt, sondern es war halt durch die Raumdeckung verschuldet, dass dann halt Morata gegen Serge Gnabry im Kopfball steht. Ja, das war klug gemacht von den Spaniern, wenn auf dem langen Pfosten der kleine Gnabry steht, dass da die Ecke hinkommt. Ich glaube, Ramos hatten sie tatsächlich Mann gedeckt durch Robin Koch, aber den Rest halt durch die Raumdeckung verteidigt und so hatten sie es dann einfach. Aber letztendlich war das nicht der Grund, warum man da untergegangen ist. So. Und da dachte ich, gut, in der Halbzeit haben sie es ja versucht, haben umgestellt, ich glaube auf Dreierkette, um, damit sie halt einfach irgendwie mehr Druck vorne machen können. Haben, wollten, glaube ich, dann früher attackieren. Was aber dann die Räume noch viel größer gemacht hat für die Spanier, die sie ja bespielen konnten. Und das hat es nicht wirklich besser gemacht. Und wie du es auch eben schon gesagt hast, was wirklich gefehlt hat, war einer, der da mal irgendwie auf dem Platz gesagt hat, Leute, jetzt reißen wir uns hier mal den Arsch auf, ja, und gucken mal, dass wir hier nicht komplett untergehen. Aber das hat halt also wirklich komplett gefehlt, ja. Ich weiß nicht, ob dann Kimmich so auch der Richtige gewesen wäre oder sowas. Oder wie du es eben schon gesagt hast, was jetzt auch nach dem Spiel Schweinsteiger auch in der ARD oder dann hinterher gesagt hatte, dass er Spielertypen wie Hummels, Müller, Boateng, dass die einfach auch aufgrund der Leistung ja in eine Nationalmannschaft gehören. Es kann ja nicht sein, dass ein Thomas Müller, der jetzt gerade die letzte Saison oder die letzten paar Monate einfach so die Zeit seines Lebens irgendwie hat, ja, was die Scorerpunkte und was weiß ich nicht alles angeht, dass der nicht in der Nationalmannschaft spielt, ja. Rein leistungstechnisch einfach gesehen, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen komisch und ich finde, da sollte auch der Bundestrainer ein bisschen ein Stück weit über seinen Schatten springen und sagen, Jungs, ja, ein bisschen blöd gelaufen und so, aber hab da nicht nochmal Lust, ja. Ja. Wenn okay. Sie dann nicht sagen, ich habe auch meinen Stolz, ja, kannst du dir knicken, Kollege. Ich mach schön Pause, wenn ihr eure Länderspiele habt, ja.
Ja, Herr Löw hat ja jetzt bis Ende März Zeit, sich drüber Gedanken zu machen, ob er sie zurückholt.
Das ist natürlich auch hart, ne? Wenn man dann so lange Pause dann mit einem 0-6 gehen muss, ja, und hat nicht irgendwie die Chance, das wieder irgendwie wettzumachen in den nächsten paar Wochen. Das ist natürlich hart und da werden natürlich jetzt die Stimmen umso lauter, die gegen Joachim Löw gerichtet sind.
Ja.
Das ist ein schwieriges Thema, ja, aber weiß nicht.
Ich hätte noch ein bisschen Geschichts- und Interviewstunde. Fangen wir erstmal mit der Geschichte an. Das war tatsächlich die höchste Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft seit 1909, also 111 Jahre. Damals war es ein 0-9 gegen England. Und weil wir gerade einmal bei England sind, Ferran Torres, der Außenstürmer von Spanien bzw. Manchester City, hat den ersten Hattrick bzw. das erste Mal einen Dreierpack gegen eine deutsche Nationalmannschaft gemacht, seit Michael Owen 2001. Also war tatsächlich auch ein geschichtsträchtiges Spiel gestern Abend. Und noch dazu ist ja Manuel Neuer auch noch Rekordtorhüter. Ja, hatte sein Rekordspiel. Das wird ihm auf jeden Fall noch in Erinnerung bleiben. Leider. Ja, jetzt nochmal auf die Interviews zu kommen. Da hat man dann gemerkt, dass manche Spieler schon eher nicht so gut gelaunt waren. Toni Kroos zum Beispiel hat sehr wenig gesagt auf Fragen, wo er sonst immer gerne auch ein bisschen ausholt. Da kam dann auch eher nur so ein Ja oder mal sehen. Also war nicht so, hatte nicht so Lust, jetzt da noch irgendwelche Fragen zu beantworten.
Ja, ich habe gefühlt, hat er auch keinen Zweikampf gewonnen, glaube ich.
Aber gut. Aber hat ja kaum einer, wenn man so will. Jogi Löw hat tatsächlich 11-mal im ARD-Interview irgendwie gesagt. Also ich habe jetzt nicht selber nachgezählt, ich habe mich da auf Internetquelle verlassen. Also auch schon ein bisschen Ratlosigkeit, ne? Dass er, also ich meine, klar, nach dem Spiel schon irgendwie, ne, da ist es. Nach dem Spiel dann da zu sagen, woran es gelegen hat oder was falsch war, ist vielleicht auch ein bisschen früh und das unbedingt bei so einem Spiel, bei so einer Niederlage, weiß man es ja meistens dann zwar schon, aber man will jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft scheiße gespielt hat.
Ja, er wirkt ja auch während dem Spiel, wurde auch oft gesagt, dass er ja wirklich nur tatenlos daneben gesessen hat, wobei das ja schon auch eher seine Art ist, ja, dass er nicht derjenige ist, der da an der Seitenlinie auf- und abrennt und irgendwelche Spieler dirigiert. Ja. Aber es wirkt dann natürlich schon sehr ratlos auch.
Ja, also wenn ich mir da so andere Trainer vorgestellt hätte, Klopp, ja. Nagelsmann, Simeone, wenn wir jetzt mal ins internationale Geschehen gehen, die wären wahrscheinlich bei dem 2-0 schon komplett ausgeflippt da draußen.
Oh, die hätten, glaube ich, mal einen umgegrätscht, glaube ich.
aber wie du gesagt hast, das passt halt einfach nicht zu Löw. Ja. Er ist halt immer eher so der Ruhige da draußen und ja, ich glaube jetzt, er hat auch eine leichte Mitschuld, aber man kann jetzt nicht alles an ihm festmachen. Also ich meine, auf dem Platz standen ja auch immerhin 11 Leute, die auch kicken können.
Ja.
Und die hätten sich jetzt da nicht so abschlachten lassen dürfen, eigentlich. Aber ja, und von dem Zitat, was er dann auch noch, er hat ja gesagt, man wollte mutig sein und nach vorne spielen. Ja, also nach vorne gespielt haben sie nicht. Mutig verteidigt haben sie. Ging aber komplett nach hinten los.
Ja.
Das war es dann auch von der Interviewseite und auch von der Geschichtsstunde. Hast du noch was zu den drei Spielen, also Spanien?
Nee, besser nicht. Aber wie ich schon eben angedeutet habe, ich bin pro Müller, Boateng, Hummels in der Nationalmannschaft. Das ja, also fände ich einen klugen Schachzug.
Ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sie. Ne? Also die Leistung, die sie momentan bei Dortmund und Bayern abrufen, kommen wir eigentlich nicht drum rum, sie nicht mal zu fragen, ob sie denn Lust hätten, mitzuspielen.
Ja, ich meine natürlich nichts gegen einen Jonathan Tah, aber der ist nicht mal Stammspieler bei Leverkusen.
Ja. Also. Das ist es eben.
Was ist das denn? Ja. Aber gut.
Ja. Ich hoffe auch, dass also es würde eigentlich so an sich für Deutschland hoffe ich, dass er sie zurückholt. Aber ich fände es auch mega lustig, wenn rauskommen würde, dass er sie zurückholen will, sie aber nicht wollen.
Sie aber nicht. Und das fände ich auch stark. Ne?
Das fände ich tatsächlich, glaube ich, von den Varianten so am besten.
Ja, das wär stark.
Ja, bleibt abzuwarten, wie es jetzt im März, Ende März ist, glaube ich, die Länderspielpause. Da müsste die WM-Quali dann schon losgehen. Wie dann da der Kader für die Nationalmannschaft so aussieht.
Ja.
Einer ist bestimmt mit dabei, wenn er nicht verletzt ist. Das ist Toni Kroos, der letztens sich zum Thema Super League und Nations League und spanischen Supercup geäußert hat.
Ja.
Fand ich relativ stark, was er da gesagt hat. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, wir reden mal darüber. Am besten erzähle ich mal, was der Toni so gesagt hat. Wenn es eine Spielergewerkschaft gäbe, die in diesen Dingen entscheiden könnte, würden wir weder Nations League noch einen spanischen Supercup in Saudi-Arabien oder eine Club-WM mit 20 oder mehr Mannschaften spielen. Ich finde, da hat er den Nagel ziemlich gut auf den Kopf getroffen, was viele Spieler schon irgendwie durchklingen lassen haben. Man muss auch sagen, es geht ja jetzt nicht nur um die erste Elf der Nationalmannschaft, weil auch ein Philipp Max spielt in Holland jede Woche. Auch ein Neuhaus spielt jede Woche bei Gladbach und dann auch noch unter der Woche in der Champions League. Also ob man nun bei Gladbach spielt und zweite Wahl ist in der Nationalmannschaft in Anführungsstrichen oder ob man ein Toni Kroos ist, der bei Real Madrid Stammspieler ist und in der Nationalmannschaft auch Stammspieler ist. Die Belastung ist für alle ähnlich, will ich sagen. Von daher finde ich, ist es schwierig zu sagen, wir bringen jetzt die sogenannte B11, damit sich die Starspieler so rum schonen können. Aber die anderen sind ja jetzt auch nicht unbedingt viel frischer. Würde ich jetzt mal so sagen, weil die spielen ja an sich genauso. Und der Neuhaus spielt auch Champions League.
Ja.
Max spielt auch Euroleague mit PSV. Von daher, ich sehe es tatsächlich genauso wie Toni Kroos, dass diese Nations League und diese Freundschaft, vor allem diese Freundschaftsspiele jetzt in der Corona-Zeit, halt mega unnötig sind.
Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einer Folge angesprochen, warum man überhaupt so ein blödes Freundschaftsspiel noch davor schiebt irgendwie.
Ja.
Vor allem, wenn es dann darum geht, ja, um die Mannschaft einzuspielen. Ja, aber die spielen ja sowieso nicht mit der Mannschaft, die hinter der Nations League spielt, weil ja teilweise sogar Spieler noch fehlen oder erst später anreisen und so, nicht mal beim Freundschaftsspiel da sind. Dann kann man es ja mit dem Einspielen irgendwie auch nicht mehr begründen, ja, weil spielt eine komplett andere Elf teilweise.
Ja.
Das macht wenig Sinn und ist natürlich eine schwierige Frage, weil im Endeffekt geht es ja auch für die ganzen Verbände und so ein Kram irgendwie darum, wie sie irgendwie, es geht ja nur um Geld machen, so. Und irgendwie, die verdienen Geld daran, so je mehr Spiele irgendwie ausgetragen werden, je mehr Rechte die irgendwie verkaufen können und so ein Kram, gibt es natürlich dann mehr Kohle dafür. Ne? Und er hat ja dann auch irgendwas gesagt, so, dass die Spieler sich irgendwie zusammentun könnten als irgendwie so eine Spielervertretung oder sowas, oder?
Ja.
Hat er das auch irgendwas gesagt? Natürlich schwierig, wie man sowas irgendwie umsetzen könnte, irgendwie. Aller irgendwie Betriebsrat in irgendeiner Firma oder sowas. Oder und dann gibt es einen Tarifvertrag oder was. Oder also das ist natürlich, weiß nicht, ob sowas irgendwie umsetzbar ist, ne?
In einer Art und Weise. Im Endeffekt die Frage, was das dann bringen wird und wie du das halt dann auch machst, weil du musst ja dann, du kannst ja jetzt nicht einfach eine Spielergewerkschaft, musst du ja dann schon europäisch gesehen einführen, kannst du ja jetzt nicht mal eben. Und dann, wer kommt rein, welche Spieler und wer nicht und werden die gewählt oder was?
Ja, schon, und vor allem, was haben das überhaupt können die für eine Macht irgendwie überhaupt entwickeln oder so, ja? Weiß nicht, glaube ich, schwierig. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist natürlich, die verdienen so viel Kohle, ja? Ob man da nicht sagen kann, Leute, dann ist halt einfach leider das Schicksal, was ihr dadurch habt, dass einfach mit euch im Grunde gemacht wird, was halt die Leute so wollen, ja. Und wenn die halt wollen, dass ihr alle 3 Tage spielt, weil wir gern Fußball gucken, dann ist das halt so, ja. Dafür verdienen sie halt auch die Millionen. So kann man, finde ich, auch vielleicht ein bisschen argumentieren. Ansonsten können sie doch ganz normal, weiß ich nicht, normales Gehalt verdienen.
Ne? Das, verstehe ich. Ich meine, wenn man sich jetzt mal andere Profis anguckt, die Eishockeyspieler, ist jetzt auch eher gefährliches Halbwissen, aber in den Playoffs spielen die doch auch alle 2-3 Tage.
Ja, das ist ganz, oder und auch dann, wenn die WMs oder sowas haben, ja.
Ja, das ist komplett krass und ist auch, also die haben ja dann, glaube ich, auch die wechseln dann auch immer den Spielort, also die müssen dann innerhalb von diesen 2 Tagen jetzt reisen und regenerieren, was jetzt auch nicht so geil ist. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Berichte darüber gesehen, dass sich Eishockeyspieler darüber aufgeregt haben. Ja. Aber vielleicht ist das Problem, was Toni Kroos hier ansprechen will, dass man diese ganzen zusätzlichen Wettbewerbe halt auch einfach in andere Länder auslagert, wie zum Beispiel dieser spanische Supercup, den er da angesprochen hat. Das ist früher war das ein Spiel, Hin- und Rückspiel vor der Saison vom Pokalsieger gegen Meister, glaube ich. Also wie in Deutschland, nur dass es halt da Hin- und Rückspiel war. Ja. Mittlerweile, das findet jetzt im Januar, irgendwie Anfang Januar statt, sind es 4 Mannschaften, und zwar beide Pokalfinalisten und die beiden besten Mannschaften aus der Liga, die nicht die Pokalfinalisten sind. Also die spielen dann da Halbfinale und Finale, also so ein Final-Four-Turnier.
Ja.
Und das Ganze findet aber in Saudi-Arabien statt. Also ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, wir machen das Turnier irgendwo in Spanien, ne, dann kann man es verstehen. Ist okay. Ja. Aber wenn man jetzt für so ein Turnier oder für so einen Supercup, nur um dem spanischen Verband zu zeigen, wer die beste Mannschaft jetzt in Spanien gerade ist, dann noch eine Reise nach Saudi-Arabien mitzumachen. Mal abgesehen von dieser Situation in Saudi-Arabien und allem politischen und so, finde ich alleine aus den sportlichen Gründen das einfach mega unnötig.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ne?
Vielleicht ist es ja auch nur das, was er meint. Vielleicht würde er jetzt auch sich freuen, wenn ein oder anderes Spiel weniger ist. Ja. Er aber trotzdem in allen drei Wettbewerben den größten Erfolg hat. Ja, das kommt ja auch noch dazu, würde jetzt wahrscheinlich auch noch den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt auch noch klären. Diese ganze Beschwerde mit Dreifachbelastung und bla, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir
das jetzt auch noch. Aber es ist natürlich auch jetzt natürlich auch eine komplette Ausnahmesituation, ne? Durch die ganze Pandemiesituation und sowas ist natürlich das alles nochmal, wirkt das ja, glaube ich, nochmal krasser, als es sonst ist, wobei es natürlich sonst auch schon in die Entwicklung genommen hat, dass es so krass geworden ist durch immer mehr Wettbewerbe und so weiter. Ja, also man ist ja schon langsam so hingekommen. Natürlich wirkt das natürlich jetzt nochmal doppelt so schlimm durch die ganze Situation.
Ja. Ja, also, ja, wird schwierig. Nächstes Jahr ist ja dann die Europameisterschaft im Sommer.
Ja, das auch noch, ja.
Und da drauf das Jahr ist dann im Winter die Weltmeisterschaft.
Stimmt. Das
wird dann auch wieder spaßig.
Stimmt.
Es wird da, werden sich auch noch der ein oder andere Spieler beschweren.
Ja.
Mal abgesehen davon, was jetzt mit Corona wird. Also weniger Spiele wird es wahrscheinlich erstmal nicht so schnell geben für die.
Das stimmt, ich finde es gut, ich gucke gerne alle drei Tage Fußball, habe ich kein Problem mit.
Ja, also mittlerweile ist es ja sogar so, wenn es eine ziemlich krasse Woche ist, kannst du ja quasi durchgehend Fußball gucken.
Das stimmt, ja.
Das also ich meine, wenn man sich jetzt mal zurückerinnert, früher war das, habe ich auch irgendwo gelesen, früher war es ein Festtag, wenn man Samstag Fußball gucken konnte. Und mittlerweile ist es ja so, wenn du willst, kannst du jeden Tag irgendein Fußballspiel gucken, was jetzt auch nicht komplett an Haaren herbeigezogen ist, sondern eben von Champions League, Euroleague, Bundesliga, internationale Ligen, zweite Bundesliga vielleicht noch mit dem Zunehmen, dass man den Montag abgedeckt hat. Dann kommt man da schon ohne Probleme mal, würde ich sagen, locker 2 Wochen mit nur Fußball durch.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja. Wollen wir zum nächsten?
Schön. Welches hättest du gerne?
Weil wir gerade beim Thema sind von immer mehr Spielen zu der Spielabsage kommen von der Schweiz.
Ja.
Das Nations League-Spiel der Schweiz wäre eigentlich auch gestern Abend gewesen. Schweiz gegen die Ukraine. Aber das wurde tatsächlich quasi vom Luzerner Kantonsarzt abgesagt, weil der gnädige Herr die komplette ukrainische Mannschaft in Quarantäne geschickt hat.
Ja.
Also wie ich das dann gehört und gesehen habe, war das dann tatsächlich doch nur die Mannschaft, oder? Also Trainer.
Ich habe tatsächlich auch irgendwo gesehen, dass die komplette Delegation auch bestehend aus 40 Leuten, keine Ahnung, wer da noch mitkommt, ja. in die Quarantäne so geschickt wurde. Das hatte ich wohl gelesen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie hochwertig die Quelle da war. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr sagen.
Ja, weil jetzt siehst du ja dann auch, also Montagabend gab es ja dann die ersten weitere positive Fälle nach dem Deutschlandspiel dann noch. Und da hat ja Shevchenko tatsächlich auch noch nachnominiert. 3 U21-Spieler, meine ich.
Ja.
Für die ist natürlich jetzt mega bitter gelaufen. Bis im Flugzeug in die Schweiz.
und dann, hast richtig Bock als junger Spund da mal.
Und dann wird, wenn du Pech hast, das Spiel ist abgesagt worden, wenn du Pech hast, darfst du jetzt auch noch 2 Wochen in Quarantäne. Obwohl du eigentlich überhaupt keinen Kontakt mit denen hattest, aber.
Ja.
Lustig finde ich ja tatsächlich auch, was jetzt die Möglichkeiten sind, wie dieses Spiel tatsächlich noch irgendwie gewertet werden kann.
Das stimmt, ja.
Also entweder es wird nachgeholt, war ja auch irgendwie im Gespräch. Irgendwer hat gestern Abend hat irgendwer gesagt, dass sie das heute nachholen, aber es ist Quarantänezeit noch nicht vorbei.
Ich glaube, das war fast der einzige Termin, dass sie halt sagen, das habe ich auch gelesen, dass es halt Mittwoch nachgeholt wird, quasi heute. Und dann habe ich auch meint, naja gut, macht aber wenig Sinn, wenn die in Quarantäne sind, sind die ja nicht nur 48 Stunden in Quarantäne, sondern halt mal 2 Wochen, ja. Also fällt das schon mal weg, glaube ich. Und ich glaube, jetzt Gibt es keine Nachholtermine so mehr, ja.
Ne, also nächste Länderspielpause ist WM-Quali, wie wir schon gesagt haben. Ja. Von daher kommen wir doch einfach mal zur nächsten Möglichkeit. Es wäre der klassische grüne Tisch. Dass da jetzt irgendwer entscheidet, dass eine von den beiden Mannschaften die Punkte kriegt. Wie auch immer. Wobei es halt auch wichtig ist, weil ich meine, die Schweiz, für die geht es ja um Abstieg.
Genau, ja.
Also im Endeffekt geht es um beide dann für den Abstieg, um den Abstieg. Aber ich finde die dritte Möglichkeit um einiges lustiger.
Ja, also grüner Tisch, also entweder wird halt dann Schweiz irgendwie der schwarze Peter in den Schuh geschoben oder halt den Ukrainern. Weiß nicht, ich bin da zu wenig irgendwie drin in dem juristischen Thema, dass ich sagen könnte, wer da größere Chancen hat, keine Ahnung. Ja. Wenn irgendwie rauskommt, dass die Ukraine sich nicht an ihre Dings gehalten haben, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Hotel verlassen haben, was auch immer, ja, dann wird es wahrscheinlich schon pro Schweiz gehen, aber wenn das halt irgendwie nicht belegt werden kann, dann, weiß ich nicht, ist das Ding offen, ja. Und dann eine Möglichkeit Nummer drei wäre.
Also die Begründung dafür ist, da ja kein Verband von den beiden verantwortlich gemacht werden kann für die Spielabsage, ja, kann es zu einem Losentscheid kommen. Das ist doch stark, oder nicht?
Finde ich auch gut, ja.
Steht dann da Gianni Infantino mit einer Münze, sagt vorher, Kopf ist Schweiz, Zahl ist Ukraine und dann wirft er die Münze. Wie wollen die das machen?
Tatsächlich kann es ja auch ein Unentschieden dann auch geben, ja.
Das stimmt.
Ja. Also entweder 1-0, 1-1 oder 0-1.
Ja. Ja, was machst du dann? Was nimmst du dann?
Ja, dann halt, weiß ich nicht.
Er muss es mit Zetteln machen und ziehen.
Ja, so cool. Und dann aber tatsächlich das 1-0 würde ja den Schweizern reichen, um drin zu bleiben. Und ansonsten die anderen beiden Ergebnisse wären dann quasi, würden den Abstieg bedeuten. Also wäre ein Drittel Chance, dass die Schweiz drin bleibt, wenn es zum Losentscheid kommt.
Ja, aber Glück gehabt. Stell dir mal vor, die hätten jetzt 2-0 gewinnen müssen, um nicht abzusteigen. Ja, und dann
ist egal, was jetzt passiert.
Dann passiert sowas.
Dann am grünen Tisch, ist es ja dann 3-0, wird es ja dann, meine ich, gewertet, oder? Wenn quasi da entschieden wird, hey, ihr seid schuld daran.
Ja, müsste eigentlich.
Ja. Dann hätten sie da halt noch gewinnen, aber so. Ja, mal gucken, was da jetzt die nächsten Wochen mal rauskommt.
Ich hoffe, wenn sie das mit Losentscheid machen, aufmachen. Dass sie da so eine richtige Show draus machen.
Ja.
Also zuzutrauen wäre es der UEFA. Ja. Wir reden schon wieder so lange, ich dachte eigentlich, das wird eine kürzere Folge.
Stimmt.
Lass uns doch mal schnell, wobei ich auch schon wieder merke, dass dieses Thema nicht so schnell abgehakt ist, zu dem bisher wahrscheinlich Top-Thema dieses Podcastes insgesamt. Es geht mal wieder um die Vertragssituation bei Innenverteidiger des FC Bayern München. Also über Alaba haben wir schon zweimal relativ ausführlich gesprochen. Ne?
Ja, da gibt es ja eigentlich auch, glaube ich, bisher nichts Neues.
So.
Ja, so.
Aber jetzt, als ich kam von Bayern-Seiten die Nachricht, dass man den Vertrag mit Jerome Boateng nicht verlängern will. Was sagt denn der Bayern-Fan?
Also, an sich muss man ja sagen, tatsächlich in den letzten paar Monaten ist er ja wieder stark zurückgekommen. Er hält aber auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob er schon einmal 90 Minuten durchspielen konnte, weil irgendwann hat er immer Oberschenkelprobleme. Also es ist, glaube ich, 70. Minute irgendwie, dann, weiß ich nicht, ist sein Körper so programmiert, dass er Oberschenkelprobleme hat oder ob er sich das einredet, keine Ahnung, aber es ist schon mittlerweile Standard. In der 70. Minute hat Boateng Oberschenkelprobleme und muss ausgewechselt werden. Ja. Es ist natürlich, zeugt nicht mehr von der größten Fitness, die er in seinem Alter hat. Deswegen finde ich eigentlich, ist es okay, ja, dass man da den Vertrag auslaufen lässt, weil ich glaube, jetzt nach dem Jahr, so langsam ist er halt wirklich über seinen Zenit auch drüber. Und dass man dann die Verjüngung irgendwie weiter einleitet und da Jüngeren dann die Chance gibt. Allerdings hieß es ja auch hier wieder, dass irgendwie mit ihm nicht geredet wurde oder dass da die Kommunikation irgendwie nicht gefehlt hat. Ja, also ich weiß nicht, ob die keine Lust haben, mit den Spielern zu reden oder wer da lügt oder was auch immer da das Problem ist. Keine Ahnung. Ja. Aber an sich finde ich, ist das okay, wenn man dann jetzt auch entsprechend das komplett durchzieht und reagiert. Der Name Upamecano wurde ja öfter genannt. Würde ich sehr begrüßen, da ich ihn als einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga einschätze. Ich weiß gar nicht, hat ihn damals auf die 1 gesetzt, auf die 2, ich weiß es gar nicht mehr, bei unserem Ranking. Allerdings würde ich den jungen Mann sehr begrüßen bei den Bayern. Wenn man den holen würde, dann glaube ich, ist das genau die richtige Maßnahme, zumal sie ja jetzt schon den Franzose Kouassi, Nyansou Kouassi geholt haben. 18 Jahre jung, der bisher verletzt war. Da bin ich auch gespannt. Da sagen ja sehr viele, dass das ein Megatalent sein soll, der dann eventuell in die Fußstapfen treten kann. Ja.
Aber dann haben sie ja, wenn sie, gehen wir mal von aus, sie holen Upamecano. Da haben sie ja nur eine Lücke geschlossen, weil man muss ja davon ausgehen, dass Alaba geht.
Na gut, dann denke ich, dass der Kouassi quasi dann, also weil er ist ja dann, ist ja schon der Neuzugang, okay, der bisher nicht da war, so, ja.
Ja.
Der würde dann die Lücke von Alaba quasi, oder halt, den hätte man Süle und dann halt wäre Upamecano oder Kouassi, je nachdem, wer halt von den beiden stärker ist. Ich finde das schon, fände ich, wäre so die Optimallösung, ja. Wobei Upamecano, ob man ihn halt kriegt, ja.
Weil das wäre für dich also schon ausreichend, weil ich meine, man hat noch Chris Richards, auch irgendwie Engländer, meine ich. Lars Lukas May hat man noch, der gerade an Darmstadt ausgeliehen ist.
Mhm.
Aber es sind jetzt, finde ich, auch jetzt nicht so die Namen, die jetzt einem, ja, einem Champions-League-Stürmer wahrscheinlich jetzt große Angst machen. Also Süle, ja, schon.
Also wenn ich vor Upamecano stehe, habe ich aber Angst. Ja. Also ist, gut, ich bin auch kein Champions-League-Stürmer, stimmt, aber wenn der Bulle vor mir steht, da wird es dunkel, glaube ich. Ja.
Ja, das war eine schöne Prognose. Also Upamecano kommt zu den Bayern und sie gehen mit den drei.
Okay. Fände ich gut, ja.
Ja, ich würde es, also für Bayern wäre das, glaube ich, mit Upamecano auf jeden Fall die beste Wahl. Ja. Aber ich finde tatsächlich, dass es dann eher, wenn man mal von ausgeht, dass die nächste Saison wieder so lang wird und mit Champions League, finde ich es, glaube ich, ein Innenverteidiger zu wenig.
Ja, weiß nicht, ob man dann ein paar Waren noch die Option ziehen können, dass er halt auch innen spielen kann oder Hernandez theoretisch auch innen spielen könnte, ne?
Ja, also man hat halt ja die ganzen Hybridspieler, die außen oder Kimmich kann ja auch hinten spielen.
Ja.
Oder man verlängert eben den Vertrag mit Martinez, weil der kann ja auch innen und Sechser spielen. Aber der Vertrag läuft halt auch aus. So, Saisonende.
Ja. Ja, alle Verträge darf man nicht auslaufen lassen, sonst wird es schwierig, ist richtig. Ja.
Sonst ist man wieder da, wo man vor der Transferperiode war, wo alle gesagt haben, der Bayern-Kader ist um einiges zu klein oder viel zu klein.
Dann habe ich noch gelesen, was macht denn Boateng dann eigentlich? Ja? Er kann ja dann ablösefrei zu jedem Club seiner, beziehungsweise nicht seiner Wahl, weil nicht alle werden ihn wollen, denke ich. Gehen. Dann habe ich was Schönes gelesen, und zwar meinte einer, das ist der Herr Hirsemann, wie noch, wenn ich ihn zitiere, auch seinen Namen nenne, bei T-Online hat er geschrieben, wie wäre das denn, wenn Boateng zu Hertha BSC Berlin, dem Verein, also mit dem er groß geworden ist, den er, glaube ich, als ganz junger verlassen hat, wenn er da zurückkehrt und spielen würde. Fände ich eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen.
Also ich bin ganz ehrlich, also so wie du angefangen hast, habe ich gedacht, jetzt kommt wieder irgend so eine Frage an mich. Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ich sage Hertha BSC, obwohl ich das Interview oder beziehungsweise die Aussage von Herrn Hirsemann nicht gelesen habe. Ich würde es auch feiern, dass wenn er wieder zurück zum Big City Club kommt.
Oh, finde ich auch nicht schlecht.
Nur die Frage ist halt, ob Herr Windhorst oder wie der Mäzen heißt, das Gehalt bezahlen möchte.
Das ist dann eine andere Frage,
ja. Und ob Boateng nicht vielleicht sogar nochmal Champions League spielen möchte, und da ist, glaube ich, Hertha diese Saison eher die falsche Anlaufstelle. Also ich glaube, in Deutschland wäre die Hertha einer der Interessenten. Ja, wenn es dazu kommt. Ja, bin ich ja mal gespannt. Das Innenverteidiger-Karussell drehen. Allein schon, weil Alaba und Boateng Bayern verlassen.
Das stimmt.
Ja, dann würde ich sagen, die Überleitung steht wieder. Perfekt. Kommen wir doch zum Tippspiel für den Bundesligaspieltag Nummer 8, der uns am Wochenende beglücken wird.
Yes.
Wir haben kein Freitagsspiel, und da ich gesagt habe, die Überleitung passt, bei mir auf der Liste von Samstag 15:30 ganz oben sind tatsächlich die Bayern. Ja. Die Bayern haben Bremen zu Gast.
Bei mir auch.
Es ist schön, dass die Bayern die Bremer bei dir auch zu Gast haben. Das freut mich.
Ja, ich weiß gar nicht, wann haben die Bremer letztes Mal in München einen Punkt holen können? Ich glaube, da war ich noch nicht auf der Welt. Aber okay, das ist ein bisschen weit hergeholt jetzt. aber ich ahne Böses. Ich glaube, da wird auch diesmal nichts zu holen sein für die Bremer. Die Münchner werden das gewinnen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja, also ich kann es auch ganz kurz machen. Heimsieg für die Münchner. Ich will gerade mal gucken, wann die Bremer in München das letzte Mal gepunktet haben. Deshalb rede ich gerade so ein bisschen stocken. Aber wir können gerne schon mal zum nächsten Spiel springen, weil wir ja beide die Münchner vorne sehen. Dann würde ich sagen, sage ich mal meinen Tipp als erstes für Gladbach-Augsburg. Ich denke, dass die Gladbacher die Augsburger zu Hause schlagen werden. Tabellarisch gesehen ist es, glaube ich, wenn ich so leicht überfliege, fast schon das Topspiel, wenn der Siebte gegen den Zehnten spielt. Also beziehungsweise das ausgeglichenste Spiel, sagen wir so, Topspiel wird es nicht sein. Aber ich gehe davon aus, dass die Borussia zu Hause die Augsburger schlagen wird und die Augsburger Talfahrt leider weitergeht.
Ja, die Augsburg hat echt die Saison gestartet, aber jetzt seit einigen Spielen nicht mehr gewinnen können. Und ja, ich muss mich da anschließen, denke ich. Die Gladbacher werden zu Hause gewinnen.
Ja, die Einigkeit ist wieder vor.
Dann habe ich als nächstes TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart. Puh, bin ich mir gar nicht sicher. Die Hoffenheimer ja auch in der Liga zumindest sieglos seit längerer Zeit. In der Euroleague läuft super. Ich glaube, da haben sie bisher tatsächlich, glaube ich, alles gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber in der Liga, wie war es immer noch? Wir haben es, glaube ich, letzte Woche oder vor die Woche schon besprochen. Seit dem Bayern-Spiel nichts mehr gewonnen zumindest. Ich glaube, das gibt ein Unentschieden bei den beiden.
Ja, kann ich so unterschreiben. bei mir ist auch das Unentschieden auf dem Zettel vermerkt. Ich glaube einfach, die Stuttgarter sind momentan, auch wenn jetzt die Länderspielpause war, spielerisch zu stark dafür, dass die Hoffenheimer sie einfach überrennen können. Und deshalb denke ich, dass, und dann ist es auch noch so ein halbes Derby, also ich kenne mich jetzt nicht so ganz mit den Derbys in Baden-Württemberg aus, aber ich würde schon sagen, dass so ein bisschen Derby-Stimmung dabei ist, auch wenn keine Fans da sind, aber heißes Spiel, unentschieden. Ich habe gerade mal geguckt, ich weiß leider nur das Datum, wann dieser Artikel geschrieben ist. Es war 2013 tatsächlich, dass die Bremer ein 0-0 sich erkämpft haben mit Marco Arnautovic und Marco Marin. So, um das nochmal klarzustellen.
Okay.
Lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Das ist bei mir FC Schalke gegen den VfL Wolfsburg. Das sollte doch eigentlich eine klare Angelegenheit sein. Die Wolfsburger sind für mich klarer Favorit bei den sieglosen Schalkern. Deshalb denke ich, dass die Wolfsburger auf Schalke gewinnen werden.
Da werde ich mich anschließen.
Schade, ich habe schon
einen Auswärtssieg für die Wölfe.
Ja. So wie du angefangen hast, habe ich gedacht, jetzt könnte man es.
Ja, nee. Traue ich den Schalkern nicht zu. Muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Arminia Bielefeld empfängt Leverkusen. Bielefelder Platz 15, Leverkusen jetzt Platz 4. Zuletzt ja auch die Gladbacher geschlagen, die Leverkusener. Und ich denke mal, jetzt gibt es auch einen Auswärtssieg für Bayern 04.
Ja, muss ich mich halt auch wieder anschließen. Schlechteste Offensive mit Arminia Bielefeld. Trifft auf einen hervorragend aufgelegten Lucas Alario und auf ein ungeschlagenes Leverkusen bisher noch. Deshalb denke ich auch, dass Leverkusen in Bielefeld gewinnen wird. Kommen wir zum vermeintlichen Topspiel des Spieltags. Also so, es handelt sich um Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Die Frankfurter haben die letzten beiden Heimspiele gegen Leipzig gewonnen. Es war Anfang des Jahres Pokal und Liga.
Ich wollte gerade sagen, ja, das habe ich auch noch in Erinnerung.
Ja, ich habe es auch noch auch in Erinnerung, ja. Aber trotzdem glaube ich, da die Frankfurter momentan auch eher defensiv vor allem arge Probleme haben, dass die Leipziger in Frankfurt das Ding gewinnen werden, weil sie spielerisch einfach offensiv die Nummer zu stark sind für die löchrige, für die sehr löchrige Hessen-Defensive.
Ja, ich denke das auch. Ja. Vor allem denke ich auch, dass den Frankfurtern gerade auch zu Hause die Fans da ein bisschen fehlen, die da teilweise dann immer noch mal echt ein paar Prozent rausholen konnten. Da dies nicht der Fall sein wird, werden sie leider das Heimspiel verlieren und Leipzig gewinnt. Muss ich jetzt natürlich auch gleich tippen. Aber solange ich gleich tippe, kann ich auch nicht Punkte verlieren. Ja, das muss ich mir auch mal vor Augen führen. Ja, solange das kann, ist, ne, hole ich zwar nicht auf, aber ich verliere auch nicht
So weit sind wir also schon.
Punkte.
Okay. Also, ich lege mich fest, also am Sonntag, da tippen wir bestimmt unterschiedlich.
Das könnte ich sein.
Also, ich meine, der Samstag ist halt auch eher so. Ja, es gibt irgendwie so einen Favoriten in jedem Spiel. Womit wir eigentlich auch schon beim nächsten Spiel sind, oder?
Ja, Samstagabend, ich glaube, das zweite Mal jetzt die Anschlusszeit dieses Jahr, 20:30 Uhr. Hertha BSC empfängt Borussia Dortmund. Die hat er zwar eigentlich mit guten Auftritten zuletzt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch wieder ein guter Auftritt sein wird, dass das ein gutes Spiel wird. Letztendlich denke ich aber mit einem besseren Ausgang für die Dortmunder.
Ja, dem stimme ich auch komplett so zu. Es wird, also ich gehe von aus, dass es jetzt nicht so ein klassisches Dortmund-Spiel wird, dass sie ihren Hurra-Fußball nach vorne spielen können und das Ding mit 2, 3, 4, 5 Toren Unterschied gewinnen werden. Die Hertha wird schon gut dagegen halten, aber Córdoba fehlt ja noch, beziehungsweise fehlt das erste Mal nach Verletzung.
Gut, das halte ich ja eigentlich fast eher für eine Verstärkung, dann ja, da war.
Findest du?
Boah,
Ein
also,
Christoph Piontek
das,
spielt.
ja, das hätte ich jetzt nicht sagen.
Jawohl, habe ich nämlich.
Ist keiner von den beiden Spielen lieber zu 10, aber
Oh.
ja. Nee, also bisher habe ich für den, also weiß ich nicht, warum man so viel Geld für diesen Cordoba ausgegeben hat, das kann ich bisher nicht ganz nachvollziehen. Und dann die Aussage getroffen haben, dass er einer der besten Stürmer der Liga ist, das, naja. Halte ich für unwahr, aber okay.
Ja, okay. Ist okay. Finde ihn gar nicht schlecht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass er einer der besten Stürmer der Liga ist. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass die Ablösesumme, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie hoch sie war, aber sie war
Sagen
schon.
zweistellig Millionenbereich, glaube ich.
Ja,
Und
genau.
das ist jede Million zu viel, aber gut. Also.
Ja. Also nochmal zurückzukommen, es wird vielleicht ein engeres Spiel. Als man normalerweise von Dortmund so denkt, es wird jetzt nicht so der Hurra-Fußball werden, aber sie werden, denke ich, gewinnen bei Brunos Big City Club. Dortmund. So, Sonntag. Sonntag, das frühe Spiel hat Freiburg gegen Mainz. Ja, ich würde tatsächlich sagen, das 14. gegen den 18. Ich wusste gar nicht, dass Freiburg so weit unten steht.
Ja, sind durchgereicht worden, glaube ich, die letzten paar Spieltage.
Ich glaube auf jeden Fall, dass sie den Trend beseitigen werden und dass sie zu Hause gegen Mainz gewinnen werden und Mainz dann damit immer noch sieglos ist in der Bundesliga.
Ja. Das wollte ich jetzt aber eigentlich auch sagen. Aber
es gibt auch andere
Spiele. Die Mainzer sind aber auch einfach zu schlecht. Das, ja, hat gerade überlegt, eigentlich traue ich ihnen eigentlich aber auch einen Punkt zu, aber auch irgendwie nicht, ja. Weil die Freiburger so schon eigentlich das deutlich stärkere Team sind. Aber Mut wird ja auch oft belohnt. Deswegen tippe ich auf ein Unentschieden.
Oh, das ist das Erste. Da bin ich ja mal gespannt.
Dann Sonntagabend den Abschluss bildet der 1. FC Köln und Union Berlin. Das gibt für mich einen Auswärtssieg. Die Berliner werden das fortsetzen, was sie bisher so gezeigt haben diese Saison und werden in Köln gewinnen.
Das glaube ich nicht.
Aha.
Die Berliner sind zwar ziemlich stark unterwegs momentan, aber ich glaube, dass sie Sonntagabend in Köln nicht über ein Unentschieden herauskommen werden. Es wird ein flottes Spiel. Anderson gegen seine ehemaligen Kollegen. Unentschieden. Köln, Berlin, unentschieden.
Okay.
Ja, dann haben wir den Sonntag unterschiedlich, aber sonst der Samstag ist komplett gleich.
Ja.
Bin mal gespannt. Bin ich ja mal gespannt, ob du aufholen kannst oder nicht. Ja, cool. Um dir vorwegzugreifen, ich bin durch und ich habe nichts mehr.
Oha. Jetzt sitzt du mich aber unter Druck.
Was hast du denn noch?
Ich habe auch nichts mehr tatsächlich.
Ah, ja.
Ich habe auch nichts mehr. Und dementsprechend wünsche ich uns allen einen schönen Spieltag, den 8. die Saison. Ich freue mich drauf. Samstag wieder ein bisschen Bundesliga. Und würde dann sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.